Hallo liebe Hörer, hier spricht Bavau Berwan. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der geilsten Radiosendung der Welt, Legendär on Air.
Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Alles oder nichts oder vielleicht doch irgendwas dazwischen. Aufregende und spannende Tage warten auf uns LASK-Fans. Über diese Tage, die jetzt kommen und auch ein bisschen über die Vergangenheit des LASK und die Tradition, werde ich mich heute mit meinen Studiogästen unterhalten. Mein Name ist Rolle Brenner und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Legendär on Air. Gemeinsam mit meinen Studiogästen und meinem Team entführe ich euch heute zuerst einmal ein großes Stück zurück in die Geschichte und Tradition unseres Herzensvereins und dann machen wir einen kurzen Rückblick auf die spannenden letzten Spiele, die uns alle miteinander ein bisschen leiden haben lassen. Leiden, Freude war da knapp beieinander. Wir widmen uns auch der Frage, kriegen wir alles oder kriegen wir nichts? Und was geht in der Saison noch? Zu Beginn möchte ich aber gleich meine Studiogäste kurz vorstellen. Ich möchte links gleich beginnen. Er ist, habe ich mir aufgeschrieben, der Sohn einer absoluten LASK-Legende, selber ehemaliger U21-Spieler. Beim ORF war er Moderator und Reporter, Stadionsprecher war er auch und daher kennen die meisten wahrscheinlich auch diese unverkennbare Stimme. Wenn man irgendein LASK-Doku oder sonst irgendwas anschaut, ist meistens die Stimme eindeutig und man weiß, okay, das hat der gemacht. Sein Herzensprojekt ist aber auch, habe ich mir aufgeschrieben, ist auch das Friedenslicht aus Bethlehem. Da werden wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Wir begrüßen im Studio Günther Hartl.
Guten Abend, schwarz-weiße Grüße an alle LASK-Fans und danke für die Einladung. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Ja, das wird sicher. Wir begrüßen auch weiters einen Fan und der ersten Stunde bei uns. Einen, der jetzt mittlerweile im Ruhestand sich dem LASK-Fanservice widmet und uns dort auch in der roten Jacke immer bekannt ist, der uns alle immer hindert am lockeren Reinkommen, hat der Baxi gesagt, was jetzt nicht ganz ernst zu nehmen ist. Ich begrüße in Hit the Road Jack Heinz Holzmann. Servus Heinz, freut mich, dass du da bist.
Ja, mich freut es auch, grüß euch alle und freue mich schon auf die Runde.
Ja, und der dritte von vier kommt dann, ist einer, auf den ich besonders mich freue jetzt, dass ich nochmal Vierer hole und ans Mikrofon holen kann. Der macht im Hintergrund ganz viel Arbeit und der ist schuld, dass ihr alle draußen dann uns nachhören könnt auf alle möglichen Plattformen und dass das alles, die Musik rausgeschnitten wird und dass das alles funktioniert. Und macht ganz viel Arbeit im Hintergrund und heute ist er bei unserer Diskussionsrunde fix dabei. Hallo Chris Horner.
Servus Rolle. Danke, dass ich auch ein bisschen auffüllen darf die Runde.
Und ebenfalls von der Partie, vierter Sessel, wir haben ja den vierten Sessel gebracht. Sie bleibt nicht immer ganz sitzen auf ihrem Sessel. Sie hat ein bisschen, würde man sagen, bei den Kindern würde man sagen ADHS, aber sie hat wunderschöne rehbraune Augen und jetzt sind alle draußen richtig gespannt schon wahrscheinlich und ihr könnt dann auf unserer Instagram-Seite die Fotos anschauen. Also wir haben einen Gast, der rehbraune, schöne Augen hat, vielleicht ein bisschen hyperaktiv ist, aber ein lieber.
Das ist unser Zwergmensch, die Tizi. Ja, sehr lebhaft, aber das gibt sie noch ein Zeitl und das ist inzwischen schon 9 Jahre alt. Ja, und ist eigentlich, ja, ein wichtiger Bestandteil unserer Familie geworden.
Das kann ich gut verstehen. Also, seid mir nicht böse, die anderen, aber das ist eindeutig der schönste Studiogast, den wir heute haben. Da gibt's. Ja, wir machen am Anfang gleich jetzt nochmal eine kurze Musikpause und dann beschäftigen wir uns einmal mit der Vergangenheit und dann erst wechseln wir langsam in die Zukunft um mich. Und ganz am Anfang habe ich ein Lied gefunden, das immer, wenn ich jetzt in diesen Tagen, also an den LASK denkt, geht es mir genauso, wie das Lied ist. Hört sich das einmal an. Ja, genau so oder so ähnlich geht es in meinem Kopf derzeit ab, wenn ich an den LASK denke. Da bin ich ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt und ein bisschen hippelig, so wie dieses Lied heute halt auch ist. Zu Beginn der Sendung habe ich ja gesagt, steigen wir jetzt einmal ganz weit oder gehen wir mal ganz weit zurück in die Geschichte und ich würde sagen, wir gehen sogar bis in die 50er Jahre zurück. Und Günther, du hast das Foto schon gesehen. Ich habe da ein Foto in meiner Vorbereitung. Wir wollen am Anfang gleich mal über deinen Vater reden, über den Alois Hartl. Voll liebes Foto haben wir da.
Ja, mein Vater war in der Nachkriegszeit der legendäre Mittelstürmer beim LASK in der Stürmerei Fuchs 2, Fuchs 1, Hartl, Lutz Tolian. Und er war ein Techniker ersten Ranges. Er hat viele Tore geschossen, in einer Saison sogar mit 66. Und er war unglaublich beliebt bei den Fans. Es war ja damals eine schwierige Zeit nach dem Krieg und die Leute haben beim Fußball die Sorgen des Alltags vergessen und die Spiele waren sehr gut besucht. Der LASK hat damals am Westbahnplatz gespielt, in der Unionstraße, wo heute die ÖBB-Hauptwerkstätte, glaube ich, ist. Und erst später ist man dann am LASK-Platz in der Paul-Hahn-Straße übersiedelt. Und der Papa hat mir viel erzählt aus dieser Zeit. Ich habe ihn leider selber nicht mehr aktiv spielen gesehen, sondern erst später dann, wie er bei Enns Spielertrainer war in der Landesliga, und das kann ich mich erinnern, aber beim LASK habe ich ihn selber nicht gesehen. Aber ich habe natürlich sehr viele Fotos, Zeitungsausschnitte zu Gesicht bekommen, wo seine Leistungen gewürdigt worden sind, wo er hervorgehoben wurde als, ja.
Ich glaube, für Oberösterreich war er sowas damals, wie man sagen würde, ein Star.
Er war ein Star und die Fans haben ihn genannt Sindelar von Linz. Mhm. Das war sein Spitzname, wenn man das so sagen kann. Und er ist ja dann vom LASK nach Steyr gegangen, zur Vorwärts Steyr, und da sind die Fans Mineral von Linz nach Steyr gefahren, nur dass sie ein Spiel sehen können. Und das legendärste Spiel bei Vorwärts war gegen Rapid, da haben sie 3-2 gewonnen und der Papa hat 2 Tore geschossen. Also er war wirklich ein Star, hat sich aber nie als Star gegeben, er war immer bescheiden und leutselig, hat mit jedem geredet, hat sich gefreut im fortgeschrittenen Alter, wenn er noch wer kennt hat. Und ja, das war der Papa.
Genau. Und das war eine komplett andere Zeit da, weil du sagst Stadion, also Stadion war es ja damals nicht, waren das Wiesen ein bisschen mit dem Hang, oder?
Ja, das Stadion ist eröffnet worden 1953, da hat der LASK gegen Flamengo Rio gespielt, die brasilianische Spitzenmannschaft, und haben 1-0 gewonnen. Das Spiel, hat er mir erzählt, wird er auch nie vergessen, weil da hat er einen Elfer verschossen, aber der Zechmeister hat dann das Siegestor erzielt. Und ja, der alte LASK-Platz, ich meine, der war legendär, wenn man da hineingegangen ist, da hat es noch Schweiß gerochen, noch Leder, noch Schuhcreme. Okay. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nicht? Wenn man heute die Raiffeisen-Arena sieht und dann im Vergleich an den alten LASK-Platz denkt, das sind Welten sind da dazwischen.
Eben. Wer ist ja dann nur mit dem LASK zurückgekommen? Noch Stationen bei Vorwärts, glaube ich, GRK und Graz.
Genau, beim GRK, da haben sie ihn im Winter zurückgeholt und dann hat er noch mal gespielt. Und er hat dann, ich glaube 1955 hat er aufgehört beim LASK und ist zur SV Ur vergangen.
Okay. Und hat dann letztendlich beim Enser SK?
Naja, vorher war er noch beim WSC, beim Welser Sportclub. Okay. Als Spielertrainer hat er den WSC von der ersten Klasse bis in die Regionalliga geführt, ist dann noch Enz. Dann weitere Trainerstationen waren Bad Ischl und dann hat er so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, Entwicklungshilfe geleistet bei neu gegründeten Vereinen im Mühlviertel, zum Beispiel in Zahlensbach oder in Katzdorf, sind Unionvereine gegründet worden und der Papa hat dort als Trainer ein bisschen ausgeholfen. Und dann hat ihn der seinerzeitige LASK-Präsident Rudolf Trauner geholt als Nachwuchschef. Und das war er dann bis zu seiner schweren Erkrankung, von der er sich leider nicht mehr erholt hat. Und der Papa ist sehr bald gestorben, mit 62, das wäre nachher schon,
24 war er 100 geworden?
Genau, 24 Uhr 100, da haben wir ja eine schöne Feier gemacht, ja, im genau Stadion. Mit Legenden, mit Mitspielern von seinem Abschiedsspiel. Da waren da noch der Helmut Burli-Saurer, der Dolfi Blutsch und der Heinz Oberpaleiter, die damals in der Mannschaft gestanden sind, in der er sein Abschiedsspiel bei strömendem Regen gegen seinen damaligen Verein Enz bestritten hat. Und da waren trotz strömenden Regens, ich glaube, 10.000 Zuschauer am alten Lastplatz. Das war eine Wahnsinnskulisse und der Papa war natürlich sehr, sehr stolz darauf und hat sich irrsinnig gefreut.
Naja, und er hat in der Nationalliga, da hat damals die höchste Liga Kassen, Nationalliga, glaube
ich. Ich weiß gar nicht, ob es die Nationalliga damals schon gegeben hat, auf alle Fälle. Sie haben schon gegen Rapid auch gespielt, aber wie die Liga, Staatsliga hat es, glaube ich, geheißen.
Ja. Auf jeden Fall haben in 117 Spiele 62 Tore geschossen. Ja. Also da, das ist schon ein beachtlicher Schnitt.
Ja, war nicht so schlecht.
Ja,
genau.
Ja, und seid ihr Linzer direkt?
Ja.
Bist du in Linz aufgewachsen?
Ich bin in Linz.
Also war er immer in Linz?
Er war immer in Linz und er hat da zum Beispiel Angebote gehabt von Rapid. Da habe ich den Originalbrief nur vom damaligen Sektionsleiter Franz Bimbo Binder, der ihn zu einem Probetraining eingeladen hat. Und er hat aber dann entschieden, dass er aus familiären Gründen in Linz bleibt. Er hat seine Eltern da gehabt, seine Geschwister. Und er hat auch ein Angebot gehabt, einmal aus der Schweiz, nur damals hat es ja für österreichische Fußballer keine Freigabe ins Ausland gegeben und darum ist aus dem nichts geworden. Er hat zwar in der Schweiz ein paar Monate gelebt und trainiert, aber letztlich war es nicht möglich, dorthin zu wechseln.
Wie gesagt, eine komplett andere Zeit.
Andere Zeit, ja. Nicht zu vergleichen auch von der Art des Fußballs. Nicht? Ich meine, damals war noch stoppen, schauen, passen. Das geht halt nicht mehr. Wenn du halt schaust, ist der Ball weg.
Genau. Jetzt habe ich mir natürlich dann habe ich recherchiert, Günter Hartl, und da habe ich gleich das erste Mal was gefunden, was der Landeshauptmann Stelzer über dich gesagt hat.
Ja.
Und zwar hat er gesagt, Günter Hartl hat durch sein Wirken wesentlich dazu beigetragen, Oberösterreich als ein Land darzustellen, das die Hände reicht zu jenen, die unsere Unterstützung brauchen und zu jenen, die sich anderswo für Frieden und Nächstenliebe einsetzen.
Ja.
Schöne Worte, oder?
Schön, ja, schön.
Und das hat hauptsächlich, glaube ich,
Das steht im Zusammenhang sicher mit meiner Tätigkeit beim ORF, wo ich unter anderem für die Weihnachtsaktionen verantwortlich war, für Licht ins Dunkel und für Friedenslicht aus Bethlehem, was ich 20 Jahre mit großer Begeisterung gemacht habe, muss ich sagen. Und ich bin heute noch stolz, dass ich das so lange machen habe dürfen.
Aber du hast einmal Fußball gespielt und das gar nicht so unerfolgreich.
Fußball gespielt habe ich auch einmal, das war vor 25 Kilo, hätte ich gesagt. Aber nein.
Bei mir.
Ja, ich habe beim LASK gespielt, von der Schüler bis in die damalige zweite Mannschaft unter 21 ist dann ein Jahr später gekommen. Und das war eine schöne Zeit. Ich habe heute noch Kontakte, da sind Freundschaften entstanden, die ich bis heute halten. Ja.
Ist natürlich immer schwierig, gell, wenn du einen Namen hast,
naja, vor allem
der verknüpft wird mit
einem. Ja, das war insofern schwierig, weil ich immer mit meinem Vater verglichen worden bin. Ich war aber vom Typ her ein anderer Spieler. Ich war nicht der wendige, quirlige Mittelstürmer, sondern ich war eher im Mittelfeld oder als Vorstopper. Und ja, das war halt so. Und es hat mir aber der Fußball auch, wie soll ich sagen, den Weg vorgegeben in meinem Beruf, weil wie ich dann aufgehört habe, wollte ich den Kontakt zum Sport nicht verlieren und da habe gesagt, ich möchte jetzt Sportjournalist werden.
Okay. Das heißt, du hast zuerst einmal Matura nicht mehr angemacht?
Ja.
Und dann?
Ja, das war ich, aber daheim.
Studiert dann oder direkt in Journalismus eigentlich?
Bin direkt eingestiegen.
Ich glaube, am Anfang bei den Nachrichten sogar.
Ja, angefangen bei der Linzer Rundschau. Dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, bei den Nachrichten mitzuarbeiten. Da habe ich dem Leo Strasser, dem legendären Sportchef, sehr viel zu verdanken, der mir immer gesagt hat, Ergebnis ist eh wichtig, aber die Leute wollen was lesen, wir brauchen eine Geschichte. Irgendeine Geschichte dahinter, was man nicht wissen kann, wenn man nicht dort war. Ja. Und dem Leo habe ich sehr, sehr viel zu verdanken.
Und nicht zu vergessen, haben wir ja am Anfang kurz erwähnt, du warst auch Stadionsprecher.
War ich auch einmal, ja. war eine schöne Zeit.
Wie ist das zugegangen? Wie wird man Stadionsprecher beim LASK?
Der Max Hagmeier war damals heute heißt Sportvorstand, ja, mhm. sportlicher Manager, der hat mich angerufen, ob ich das nicht machen möchte. Ich habe mir dann das von der Firma genehmigen lassen müssen, war eh kein Problem, und ich habe das wirklich auch mit großer Leidenschaft gemacht, weil das Erste, was ich gemacht habe, ich habe den Kontakt zu den Fans gesucht und habe gesagt, wir müssen miteinander agieren bei einem Heimspiel, weil wenn die Stimmung gut ist, das beflügelt die Mannschaft und das hat super funktioniert.
Die aufkommende Ultrabewegung von damals hat natürlich das, da hat sich viel bewegt in der Fanszene, und da gibt es ja auch Sachen, die, ich will nicht sagen, du hast das erfunden, aber du hast das in Österreich implementiert, heißt das so schön?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, das ist das nach einem Tor, danke,
bitte.
Ja. Und ich habe dann eben noch gesagt, super Laskler, und die Fans haben aber gestanden, super Sprecher. Das hat sich ergeben. Das ist mir einmal eingefallen beim Spiel, und das haben wir dann weiter betrieben. Und da war natürlich, es war auch eine gute Mannschaft damals. Das war, kann mich erinnern, ich glaube Ende der 90er Jahre, der Trainer war der Otto Baric, da war da hinten der Norweger, der Rune Tangen mit dem Jack Sidibar aus dem Senegal, und im Mittelfeld
der Mann ohne Wade war das, Jack Sidibar.
Genau, aber der war ein wahnsinniger Vorstopper, der hat aufgeräumt vom Tangen. Und dann im Mittelfeld der Peter Stöger, der
Weißenberger,
Weißenberger im Sturm, und der Geier Friegard, nicht? Das war ein Torjäger, sensationell.
Ja. Geier Friegard übrigens gibt es zum Nachhorchen, den haben wir in Oslo damals, wie wir waren, haben wir ihn getroffen, der ist zu uns ins Hotel gekommen, und er und der Pierre Brogeland haben ein super Interview gegeben. Also der Pierre Brogeland, den grüße ich an dieser Stelle, also es wird immer der einzige Trainer von mir gewesen sein, weil wir haben so ein Testspiel gehabt, also ein Spiel mit mir, wie sagt man, Freundschaftsspiel oder Legendenspiel haben wir gehabt. Und da war der Brogeland unser Trainer. Mein einziger Trainer, den ich je gehabt habe, der Beste überhaupt, wird er immer bleiben und ein super Mensch. Und
der war sehr erfolgreich, nicht? Der hat ja nur gehen müssen, weil der Baric frei war.
Genau.
Ja, das war leider das Schicksal von Pierre Brogeland, und das war ein unglaublich netter Kerl. Ja.
Ah, super. Absolut, also wirklich. Kerl. Und ja, hin und wieder, wenn er irgendwo auf Facebook online ist, schreibe ich ihm mal, wie es ihm geht. Also, der hat ewig dann noch im Nachwuchs und Trainerausbildung hat er gemacht. Also ein spannendes Interview zum Nachhorchen. Ich weiß jetzt nicht, welche Sendung ist, aber das lasst sich sicher locker da googeln. Und dann bist du irgendwann einmal, das ist noch gar nicht so lange aus, bist in den Ruhestand gegangen.
Ja, das wären heuer 7 Jahre.
Doch.
7 Jahre, ja, Zeit vergeht. Ja. Ja, leider, es geht aber alle gleich. Die daheim sind, die Zeit vergeht rasend schnell und man hat keine Zeit, wie man so
genau, jetzt sagt. Bist traurig. Jetzt
bin ich fast trauriger. Naja, nicht trauriger, aber es ist, wie soll ich sagen, man lebt doch anders. Man lebt da gemächlicher, man ist beschäftigt mit dem Hund. Ja, zweimal am Tag spazieren gehen, ist einmal ein Fixpunkt. Und dann die größte Errungenschaft für mich ist, ich muss nicht mehr, ich kann, wenn es mich freut. Und das ist einfach schön, und ich hoffe, dass ich noch lange gesund bleibe und wirklich mein Leben halbwegs genießen kann.
Wie hast du heute, wie ist deine Verbindung heute zum LASK noch?
Naja, im Herzen schon noch, aber meistens im Fernsehen.
Im Fernsehen.
Ja. Ich meine, ich freue mich wahnsinnig, was da jetzt erreicht worden ist, weil der Herbst war ja eine Katastrophe, und ich lebe in Schürfling am Attersee, und da wissen natürlich alle, dass ich Alaska-Anhänger bin, und da habe ich mir schon einiges anhochen müssen, da haben sie mich assekiert bis aufs Blut, und das ist natürlich jetzt anders.
Es hat sich gerade ein bisschen, gell? Ja, ab der 9. Ja, Runde, da kommen wir dann eh noch dazu.
Und unser Altbürgermeister und auch der jetzige Bürgermeister, das sind Rapidler, ja? Und da habe ich mir natürlich einiges anhochen können, und jetzt ist es oft umgekehrt. Ja. Jetzt, ja. Ich meine, ich finde, das macht auch den Reiz des Fußballs aus, wenn man sich gegenseitig ein bisschen hochschaukelt, aber sie haben beide gesagt, Hut ab, was da jetzt passiert ist.
Also wir kommen dann im zweiten Teil der Sendung noch dazu. Bis zur 9. Runde haben wir eigentlich wie ein Häckerl gehabt, oder wie man
sagt. Ja, furchtbar. Sie haben auch fürchterlich
gespielt. Aber mittlerweile hat sich das ein bisschen draht, und da werden wir dann nachher nochmal kurz drüber reden. Ja, es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast und bleib bei uns. Wir machen jetzt noch ganz viel, du hast sicher ganz viel noch zum Erzählen aus der Vergangenheit und eine gute Meinung, weil du warst ja Sportreporter.
Ja, ich bin eigentlich über den Sport zum Journalismus gekommen und alles andere ist dann im Laufe der Jahre passiert, hat sich ergeben. Mhm. Ich habe immer eine Chance gekriegt. Ja, und habe gesagt, na, warum nicht, warum probieren, schaut nicht. Und das hat funktioniert und ich bin auch wirklich dankbar, dass mir viele Leute die Chance gegeben haben und dass vor allem an mich geglaubt haben. Ja, weil, wenn du halt sagst, das will ich werden und du hast keinen, der an dich glaubt, kannst du das 100 Jahre wünschen, wie ist das nicht.
Und witzig ist ja das, also witzig, interessant ist ja das, es gibt immer Reporter oder Moderatoren, die polarisieren immer. Entweder manche mögen es total oder manche sind ganz dagegen. Aber bei dir habe ich immer das Gefühl, irgendwie hat die jeder immer irgendwie geschätzt und wertgeschätzt und da hat es nie so richtige
Reibereien. Nein, hat es nicht gegeben. Und man muss auch sagen, ich glaube, dass ich alle relativ gleich behandelt habe. Ich habe nie wen bevorzugt und habe versucht, fair zu sein. Auch wenn es manches Mal ein bisschen härtere Fragen waren, aber trotzdem, hart zu fragen heißt ja nicht unfair zu sein. Und worauf ich am meisten stolz bin, es hat sich in meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit nie jemand über mich richtig beschwert.
Kann ich von mir nicht behaupten, aber, aber ja.
Aber natürlich, du polarisierst automatisch, natürlich. Sobald du in der Öffentlichkeit bist. Ich wäre sicher auch Leute gehabt haben, die gesagt haben, schon wieder der, jetzt kann ich aber nicht mehr hören, aber mit dem muss man leben und ja, genau. Und es ist auch gut gegangen so.
Und passend zum ersten Teil der Sendung habe ich jetzt Yusuf Islam. Weißt du, wer der Yusuf Islam ist?
Nein.
Cat Stevens hat sich umbenannt
in okay.
Nein, Cat Stevens hat ein Weltklasse-Lied Father and Son und nach dem geht es dann mit Teil 2.
Ja, passt eigentlich zu dem, was super, wir jetzt geredet haben.
Perfekt, ja. Bitte. So, liebe Schwarz-Weiße, und jetzt haben wir, ihr wisst es ja, dass wir in den Pausen, in den Liederpausen, ja zwar ein bisschen nebenbei die Musik kochen, aber da gibt es spannende Sachen und die darf ich euch nicht vorenthalten. Wir müssen jetzt den zweiten Ruheständler ins Boot holen, weil der Heinz hat gesagt, weil du gesagt hast, alter Lastplatz. Heinz, was hast du mit dem alten Lastplatz zum da?
Ich bin dort direkt aufs Röck gekommen, also war Heimgeburt da.
Ja.
Und ich bin direkt also, neben...
Also am Platz geboren fast?
Fast. Beim Fenster, wenn ich ausschaue, habe ich am Platz gesehen. Ja.
Und darum, der Günther hat auch Erinnerungen an den Platz dort natürlich?
Ja, natürlich. Wir sind, ich bin am Bulgarienplatz in Linz aufgewachsen. Das ist dort, wo jetzt das BFI ist. Mhm. Und da sind wir mit dem Rahl natürlich fast jeden Tag am Lastplatz gefahren und haben dort Ballscheine sein dürfen. Ja. Mhm. Beim Training. Und da war natürlich... Der Lask, die Spieler, ja, die waren wer. Wenn die auf der Landstraße gegangen sind, haben sie die Leute umgedreht. Ja. Da war ein Lipusinovic da, ein Bichlermann, ein Chico, Sturmberger, der im Übrigen mein großes Vorbild war. Das war für mich der kompletteste Fußballer. Der war schnell, der war kopfballstark, der war zweikampfstark, Riesentechniker und leider bald gestorben mit 50 Jahren, aber das war für mich der kompletteste Fußballer.
Okay. Heinz, darf man das mit den Hosen, darf man das erzählen? Ist eh verjährt.
Ja,
es ist verjährt. Der Heinz hat nämlich hat was erzählt in der Pause, das kann ihm heute nicht mehr vorgeworfen werden, weil wie alt warst du damals?
4 Jahre.
Und drei, hast Jahre. Neben Lastplatz folgende Schandtat vollbracht.
Ja, Schandtat. Was Bumstreich?
Da war ein Sonntag-Matinee Vormittag und da am alten Lastplatz, da waren Hosenställe direkt am Platz und mein Jugendfreund oder Wir haben unter dem Spiel haben wir die Hosen auslassen.
Und die sind dann kreuz und
quer? Weil die sind ja gleich jetzt eine am Fußballplatz, da am Platz. Jetzt hat der Schiedsrichter für 10, 15 Minuten einmal das Spiel unterbrechen müssen. Ich glaube, das war gegen die Austria Wien, war das.
Also heute sind es die Bengalen und der Rauch.
Genau,
früher damals waren es die Hosen, die für das Spiel unterbrechen.
Ja, das war ja damals, da waren ja immer viele Zuschauer. Ich kann mich noch erinnern, da hat es in Linz noch die Straßenbahnlinie M gegeben. Die ist gefahren bis zur Weißen Wolfstraße,
das ist
da der Brümmerhof. Ja, genau, ja. Und von dort weg war eine Völkerwanderung Richtung Lasplatz bei jedem Heimspiel. Das war, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. Da ist kein Auto gefahren, da waren die Straßen voller Lask-Fans.
Ja. Ja. Schön, sehr schön. Ja, Sonntagvormittag, gell?
Ja.
Das war sicher eine spannende Zeit. War dein Papa eigentlich Profi oder so? Oder?
Mein Papa war kurz Profi, er hat aber immer gesagt, wichtig ist die Existenz. Er hat dann eine Anstellung gekriegt beim Amt der österreichischen Landesregierung und ist dort geblieben bis zu seiner Pensionierung, zuletzt in der Kulturabteilung.
Oh, da hat er sicher einen ganz entspannenden, wie sagt man da, Mitarbeiter oder nicht Mitarbeiter, einen
Bürokollegen
gehabt. Ja.
Naja, ich bin einmal, es war so, wenn ich Nachmittag Schule gehabt habe, bin ich immer zum Papa ins Büro gegangen und dann sind wir Mittagessen gemeinsam gegangen. Ich bin damals ins akademische Gymnasium gegangen an der Spittelwiese und eines Tages hat er mir einen Herrn vorgestellt, der war ein bisschen älter wie ich, hat gesagt, das ist der Dr. Büringer, der ist jetzt neu bei uns und dann, wie wir allein waren, hat er gesagt, was der ist Stadtrat in Traun und Landeshauptmann der jungen ÖVP, ich glaube, der wird einmal was.
Ja.
Der könnte einmal Landeshauptmann werden. Ja, da hat er recht gehabt.
Ja,
über die Geschichte habe ich mit dem Herrn Landeshauptmann außer Dienst schon öfter geredet und das sind eigentlich auch schöne Erinnerungen.
Ja. Alles klar. Also da wirst einige noch. Du selber hast ja auch, also ich habe ein bisschen recherchiert, da sieht man dir, zack, Bildersuche in Google, bam, mit dem Prominenten, mit Bud Spencer, mit dem du
wohl
getroffen hast?
Na, das war natürlich immer alles zurückzuführen auf meinen Beruf. Wir haben einmal eine Aktion gehabt, Bitte lächeln. Das hat der Reinhard Waldenberger inszeniert, ins Leben gerufen. Und da haben wir so Fernsehgalas produziert. Alles mit Sponsoren finanziert, weil Geld in den Landesstudios war da für solche Shows nicht vorhanden. Und da haben wir Stargäste gehabt, Bud Spencer, Roger Moore, dann der Pierre Brice war da. Oh. Der Pierre Brice war in der ersten Sendung.
Sämtliche meine Jugendidole.
Naja, da war
Winnetou, der Bud Spencer,
das war mit dem Pierre Brice, haben wir gesagt, naja, wenn der schon da ist, muss er in die Show einreiten. Ja. Und bei der ersten Probe hat er sich das angeschaut. Und ich habe ihm gesagt, na, es wäre schön, wenn er hereinreiten könnte ins Design Center und dann absteigen vor der Bühne und auf die Bühne gehen. Hat er gesagt, nein, ich möchte auf die Bühne reiten, hat er gesagt. Nicht? Jetzt war aber das in der Voreröffnungsphase und der damalige Designchef, der Direktor Hans Mixner, hat gesagt, das geht nicht. Wieso? Geht nicht, gibt es nicht, hat er gesagt. Nein, das geht nicht, weil ein Pferd kann nicht auf die Bühne springen, weil die Bühne ist ein Provisorium, die holen das nicht aus. Dann haben wir ein bisschen diskutiert und dann haben wir entschieden, dass die Bühne in der Nacht verstärkt wurde. Und der Pierre Brice ist da reingekommen, ist auf die Bühne gesprungen, damit sich das Pferd orientieren konnte, sind zwei Büsche hingestellt worden und da hat das Pferd gewusst, da muss durch. Nicht? Okay. Und das war natürlich fürs Publikum ein Wahnsinn. Das war, da, wenn man sich die Aufzeichnung anschaut, da hört man, wie die Leute staunen, dass da der da auf die Bühne springt. Nicht?
Und der Bud Spencer hat gleich niedergehauen, oder?
Der Bud Spencer, der war überhaupt die Höflichkeit in Person. Das war eine unglaublich nette Begegnung. Und da gibt es auch eine Geschichte. Ich habe damals die Medienbetreuung gemacht nebenbei für die österreichischen Skispringer und war natürlich mit dem Andi Goldberger sehr gut. Und der Michael Charnet, der damalige auch dabei von der Kronenzeitung, hat mich gefragt, ob ich glaube, dass wir Bühl zusammenbringen, wie der Goldberger und der Bud Spencer so zu Arm drucken am Tisch. Nicht? Habe ich gesagt, naja, müssen wir probieren.
Mit einem Weitwinkel vielleicht.
Müssen wir probieren und dann sind wir da unangemeldet aufgefahren, da im Marriott Hotel, haben bei seiner Suite gekleidet. Und ich habe ihm dann erklärt, habe mich entschuldigt, dass wir ihn stören, und habe ihm erklärt, was wir wollen, und habe ihn Goldberger vorgestellt. Und dann hat er gesagt, ja, komm hin. Ne? Dann haben sie sich hingesetzt und haben Bank gedruckt. Und das Bild war in der Kronenzeitung auf Seite 1, war natürlich eine super Werbung auch für unsere Show. Und der Roger Moore, der war überhaupt der Wahnsinn. Ich habe mich bedankt, dass er da ist, und er hat sich bedankt, dass er da sein darf. Also das war eine Begegnung auf Augenhöhe, das war ein Weltstar, nicht? Der James Bond. Okay. Unglaublich, welche Filme der gemacht hat. Und das sind schon schöne Erinnerungen.
Also nicht nur der Lugner hat irgendwelche prominente Gäste da gehabt, sondern ja, ihr habt es so auch gemacht. Gell? Ohne große Pressekonferenz und so.
Nein, da waren wirklich gute Leute. Ja. Da waren da der Fritz und der Elmar Weber, dann die Barbara Wussow und Rainer Hunold, der Staatsanwalt, mit seinem damaligen Filmpartner in Ein Fall für zwei, Klaus Theo Gärtner.
Also liebe jugendliche Hörer, ich weiß, ihr kommt jetzt nicht mehr nach mit dem Googlen. vielleicht kriegen wir die ganzen Promis in einen Text und mal zusammenfassen, und dann könnt ihr es in Ruhe googeln.
Ja, und ich sage das, durch meinen Beruf habe ich wirklich Persönlichkeiten begegnen dürfen, die man normalerweise nur im Fernsehen sieht. Nicht? Ich war bei Drei Päpste mit dem Friedenslicht. Und das
du hast drei Päpste quasi überlebt, ne?
Naja, sozusagen.
Welcher war der netteste, sagen wir mal gleich?
Es waren alle drei sehr nett, nur am leichtesten da haben wir uns natürlich mit dem Papst Benedikt dem 16. aufgrund der Sprache und der guten Nachbarschaft das war, wir haben den Papst Benedikt da zweimal privat besucht, wie er schon emeritiert war, ganz oben in die Vatikanischen Gärten in einem Kloster hat er da gelebt, und einmal war er mit der Schürflinger Muse dort, die haben ihm ein Ständchen gespielt, und wir haben ihm da, was weiß ich, eine Brotzeit mitgebracht, ein Leib Bauernbrot, dann ein 3 Liter Krug Bier, Rehwürste von unserem Dorfmetzger, und der hat sich irrsinnig gefreut, und das war... Das war wirklich eine Begegnung auf Augenhöhe. Ja.
Mhm. Schön. Ja. Schön. Und das mit dem Friedenslicht alles die ganze
Zeit. Das mit Friedenslicht, ja.
Das lebt ja weiter, das Projekt.
Ja, das lebt weiter, Gott sei Dank. Ja. Und ich sage, ich glaube, es
wichtiger gerade denn je, glaube ich,
würde man sagen. Wichtiger denn je. Wobei es natürlich viele Leute gibt, die sagen, na, das ist ein Kriegslicht, das müsste man ja runterbringen. Ich habe darauf habe ich gesagt, nein, das hat mit der politischen Situation nichts zu tun. Das ist eigentlich im Zusammenhang mit dem Christentum. Der Jesus kann nichts dafür, dass er in Bethlehem geboren worden ist. Es war natürlich operativ alles leichter gewesen, wenn er in Helmholtz oder in Kirchdorf geboren worden war, weil da hätte man nicht so weit um einen anfangen müssen.
Ne? Dann kämpft man uns das von der Feuerwehr Helmholtz hätte. Wobei, da hätten sie auch mit Grab hätten sie sich vielleicht ein wenig
schwerer,
da mit Granit und
so. Ja, das war schwierig gewesen.
Wenn du einen Granit so ein Loch machen musst und den Stab vorholen, dann war er.
Aber ich glaube, in Zeiten wie diesen ist er so ein Symbol wichtiger denn je, weil der Frieden ja das Wichtigste ist. Und wir haben ja Gott sei Dank das Glück. Und es ist, ich sage mal, eine Gnade, dass wir schon so lange in Frieden leben dürfen, wenn man sich anschaut, was sich die Leute da mitmachen. In der Ukraine, in Russland, da unten, in Israel, im Gazastreifen. Das ist fürchterlich.
Ganz schlimm. Ja, jetzt glaube ich, brauchen wir wieder mal eine Pause. Oder hast du noch irgendeine Geschichte, wo du sagst, die habe ich noch nie irgendwo erzählt, die mit Lask oder mit Bud Spencer was zu tun hat?
Nein, ich habe viele Geschichten, aber machen wir Musik und zur Entspannung.
Genau, dazwischen können wir es dann
können,
weil der nächste Block war ja grundsätzlich einmal der Weg ins Cupfinale. Aber
da können die Jungen dann die Persönlichkeiten googeln, die ich aufgezählt habe. Ne?
Genau, die können das während dem wir die Schützenjäger, habe ich mir gedacht, schwimmen, weil das verbinde ich immer mit dir.
Wieso?
Nicht die Schützenjäger, sondern das Lied, weil Schützenjäger-Tor und dann
ja,
hast du.
Hey,
genau, dann hast du was gesagt meistens.
Jo. Nur für uns Anlass.
Das war damals schon, oder?
Das war damals schon.
Siehst, das war, drum, deine Stimme und die Schützenjäger verbinde mit einem LASK-Tor, also nur besser.
Das ist ja, da hat er die Mannschaft im Chor ein bisschen mitgesungen, nicht weil das aufgenommen worden ist. Und da haben sie in Hans Kogler gefragt, ob er auch gesungen hat. Nicht? So hat er gesagt, nein. Er hat höchstens bei einem Krippenspiel mal gesungen, aber da haben sie ihn ganz in die letzte Reihe angestellt, wer so furcht gesungen hat. Also diese Aufnahmen.
Aber die, von der Frisur her hätte er einen Jesus gut machen können.
Nein, und er hätte zu den Schürzenjäger gepasst.
Achso, okay, das dürfen wir jetzt nicht.
Mit den langen Haaren.
Ja, so, ja, alles klar. So, wir spielen jetzt die Schürzenjäger und dann geht es eigentlich mit dem Cup weiter. Aber wenn da dazwischen was einfällt, du kannst jederzeit eine Geschichte einstreuen.
Ja.
Das ist. Du hast da mindestens 10 Geschichten-Joker.
Okay.
Wenn da zu Stripfing zum Beispiel was einfällt, her damit. Aber jetzt spielen wir mal die Schürzenjäger und dann schauen wir mal den Weg ins Cup-Finale.
Und im Normalfall kommt jetzt Tor für den LASK. Was übrigens, David, hast du schon mal nachgeschaut, wie es bei den Amateuren steht? Ui, Lafnitz führt. Das ist schlecht, aber gut. Die Entwicklung beim LASK, haben wir gesagt, bevor wir ins Cup-Geschehen einsteigen, ins Aktuelle, haben wir gesagt, reden wir noch ein bisschen über die Entwicklung. Du hast ja quasi mehrere Präsidenten auch miterlebt,
ja.
Zum Teil als Mitarbeiter.
Ja, zum Teil als Spieler, zum Teil dann als Journalist. Aber es hat sich der Fußball generell ja, wahnsinnig entwickelt. Ja. Wenn man vergleicht, früher hat es gegeben einen Trainer, einen Co-Trainer und einen Masseur. Ja. Heute
ist die Bank zu kurz.
Die Bank zu klein. Und der Oliver Glasner hat erzählt, wir sind in der Premier League ist bei Crystal Palace. Der hat gesagt, mit der Mannschaft haben wir ein Team von 70, 75 Leuten.
Die gehen ja gar nicht in einen Bus ein.
Nein, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und es ist natürlich alles professioneller geworden. Mhm. Ja. Heute ist Fußballer ein Job wie jeder andere. Der muss um 9 Uhr da sein, dann wird gemeinsam frühstückt. Ja, dann wird entweder trainiert oder irgendwelche Videoanalysen oder Körperpflege, Massagen und dergleichen. Mhm. Mittagessen, Ruhe, Training und dann haben sie um 5, 6 frei, wenn nicht nur ein Fototermin oder eine Sponsorenverpflichtung ist. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Vor allem die medizinische Betreuung, ja, das war in meiner Zeit Steinzeit. Ja, weil da, wenn das Knie weh da hat, hast du Spritzen reingekriegt oder bist punktiert worden, auch wenn nichts rausgekommen ist. Aber darum haben ja frühere Spieler in meinem Alter alle Knieprothesen. Nicht?
Ja.
Oder viele.
Hüften.
Ja. Hüften, Knie. Ja. Alles kaputt.
Hat der Claudio damals in einer Sendung gesagt, hat er gesagt, da waren die heute so trainieren taten, wie wir damals. Die waren alle. Die spülerten dreimal in der Saison, weil sie es nicht mehr aushalten, weil es kaputt sind.
Ja, nein, und außerdem auch die Trainingssteuerung war eine ganz andere. Nicht? Wir sind halt gerannt bis zum Übergeben, bis zum Umfallen in der Vorbereitung. Und heute ist das alles professionell. Du hast dann einen Co-Trainer für
Standards,
du hast einen Co-Trainer für die Abwehr, du hast einen exzellenten Turmtrainer ja, überall. Und das war halt früher nicht, aber der Fußball hat das aber sicher auch gebraucht, weil wenn man sich das Tempo anschaut, was die Gegner international, wenn ich mir den Conny Leimer anschaue, der rennt nicht, der sprintet, ja, und wenn er nicht mehr kann, kommt der Nächste. Ja, das ist unglaublich. Und was die technisch drauf haben, nicht, weil du hast halt keine Zeit mehr, dass du einen Ball stoppst. Du musst antizipieren, wie man so schön sagt. Wenn ich jetzt den Ball kriege, was tue ich? Ja? Und das ist schon bewundernswert. Und darum schaue ich mir sehr, sehr gerne auch internationale Spiele an oder gestern das Cup-Semifinale Stuttgart gegen Freiburg. Also die haben das Game sensationell. Also,
ja, es ist alles ein bisschen schneller geworden. Wir haben ja gesagt, leider sind aber auch natürlich dann die, nachdem sie alle jetzt Profis sind und einen Job machen und nicht mehr das alles sagen dürfen, was sie sich denken, sind leider auch die Interviews eigentlich immer irgendwie ein bisschen gleich.
Es ist anders. Du musst halt, ich habe das selber nicht erlebt, aber ich kenne es von ehemaligen Kollegen, du musst halt aussuchen, wenn du dann interviewen willst, wir sind vorher in die Kabine reingegangen, nicht? Und haben die Spieler interviewt heute. Undenkbar, es gibt die Mixzone, wenn einer stehen bleibt, hast du einen Klick, wenn er weitergeht, hast du ein Pech, hast kein Interview. Und die sind auch alle geschult, nicht? Und es darf keiner was sagen, es gibt die Typen nicht mehr, die es früher gegeben hat.
Außer unseren derzeitigen Trainer, der bringt den einen oder anderen.
Ja, der ist in einer anderen Position, aber ja. Wenn du halt ein Interview von einem Spieler anhörst, egal wo der spielt, es kommt immer der Satz vor, Hauptsache ich kann der Mannschaft helfen. Ja, das ist alles eintrainiert.
Wie geht es dir mit der neuen Sprache im Fußball? Hast du das alles schon durchschaut, was transponiert quasi, was Schnittstelle und gegen den Ball arbeiten? Hast du einmal gegen einen Ball gearbeitet?
Nein, wir sind draufgegangen, haben wir gesagt. Ja, also
drauf hat es geheißen. Kurz und prägnant. Gell?
Ja,
drauf. Weil, wenn ich da sage, du geh einmal gegen einen Ball, das dauert noch viel zu lang, oder?
Ja, das ist
in die Box?
In die Box.
Hast du auch in der Box? Du hast dich weniger in der Box aufgehört, oder?
Nein, in der eigenen.
In der eigenen. Du warst der Verteidiger der eigenen Box.
Ich war nur Stürmer, aber dann bin ich immer mehr zurück. Ja, das ist auch so ein Ausdruck, die Box, ja, okay. Ja,
international.
Ja, international.
Es ist auch die Trainingssprache.
Naja, gut, das ist
Englisch.
Das hängt natürlich von der Zusammensetzung des Kaders hängt das ab, aber wenn ich halt nur mehr drei habe, die Deutsch können, dann muss ich wahrscheinlich Englisch reden.
Ja, darum sage ich, und du brauchst da, und das ist ja, was ich nicht gewusst habe oder was ich mir jetzt drauf gekommen bin, ist, der Glasner hat bei Crystal hat einen Emanuel Bogatetz, und der hat ja ewig in England gespielt, der ist ein bisschen so sein Sprachbuhr, der muss Englisch kennen, weil sonst...
Ja, der hat lange in England gespielt und ich meine, der Oliver, der ist so viel Profi, dass er gewusst hat, das geht sich vielleicht da nicht ganz aus mit der Sprache, da brauche ich einen, nicht? Und hat er sich in Bogatetz geholt, der sicher natürlich sehr viel drauf hat, auch weil wenn du zu lange in England spielst und immer spielst, dann musst du was kennen, weil in England, ja, da geht es anders zur Sache.
Ja, und in Österreich geht es auch jetzt zur Sache.
Ja, spannend.
Und es wird spannend, nämlich, wir haben ja gesagt am Anfang, alles oder nichts, und eins von dem, was man erreichen könnte, ist der Cup.
Ja, wäre schön.
Wäre schön. So, Heinz, wir fangen an. Weißt du, wie der Weg vom LASK ins Cup-Finale war. Erstes Spiel.
Ich habe mir es im Fernsehen angeschaut, aber ich kann das
nicht. Du warst gar nicht dabei.
Nein, da war ich nicht dabei.
Wir zwei waren dabei, David, gell? Das erste Spiel auf der Hohen Warte. Es ist ein Kultstadion.
Das war das erste.
Wiener Sportclub Hohe Warte, ja. erste Runde.
Nein, das war zweite. Erste war das. Da war ich auch dort, ja.
Genau.
Erste Runde war das.
Wo ich warte, war der Lars keinen Klick gehabt damals.
Genau, nicht? Das war...
Mit 1967 war das, glaube ich, im Cupfinale gegen Austria. Ja. Mit dem Münzwurf.
Da haben genau.
Undenkbar.
Ja, also, zuerst hat der Lars gegangen, dann hat der Austrianer gesagt, nein, das kann nicht gehen, weil der ist draufgestiegen.
Ja.
Und dann hat der Schiedsrichter das wiederholt, und auf einmal war der Austria-Cup-Sieger. Nicht?
Das also eigentlich waren wir eh schon zweimal.
Naja, aber da sieht man auch, wie sich das alles verändert hat. Das
ist ein Wahnsinn. Und den Sport, heute, wenn du just österreichischer Cupsieger mit durch einen Münzwurf, da sind alle schon zwei angerannt. Dann waren wir, nächste Station, Horn, also da fällt dir noch eine Geschichte rein, oder? David, Horn ist ein Weltklasse-Stadion. Und was sind unsere Erinnerungen an Horn?
Ja, also wir waren ja schon öfters mal dort. Ich kann mich mal erinnern, wie wir auf die Einwegplastikbecher 50 Cent Pfand gezahlt haben. Das war sehr spannend. Da war es wirklich nur ein sehr kleiner Käfig, nur sehr eng.
Eingesperrt waren wir immer dort. Also ja. Käfig, so richtig mit vollkommen zu. Richtig, wie ein Käfig, wie ein Vogelkäfig waren wir reingesperrt. Und beim letzten Mal war es ganz
extrem. Hat es irgendeinen komischen Geruch gehabt. Ich weiß nicht, woher der gekommen ist, aber da dürfte irgendein Rohr... Vielleicht undicht gewesen sein, der Abfluss hat gestungen, ich weiß nicht, was da war. Aber
also das ganze Cup-Spiel über hat es nicht nach Bengalen gerochen, sondern wir haben uns den Schal vorgehalten, weil so nach Kanal dort gerochen hat, das war richtig schlimm.
Olfaktorische Sensationen.
Genau. Ja, und dann ging der Weg im Cup weiter nach Stripfing. Wobei Stripfing haben wir gespielt. Wo haben wir da gespielt?
In Wiener Neustadt.
In Wiener Neustadt. Also der österreichische Fußball. Also da hätte man es schon merken können, Stripfing ist vielleicht jetzt nicht so der im aufsteigenden Osten im österreichischen Fußball. Und Stripfing hat es dann auch kurz nachher und hat es ja dann auch zerrissen. Und jetzt kommen die richtig zwei gute Spiele. Und zwar haben wir im Cup das Glück gehabt, ein Heimspiel, also auswärts, 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 also eigentlich bis ins Finale von 5 Spielen 4 auswärts und 1 Gott sei Dank daheim. Und da ging unser Mitbewerber aus Linz. Hast du, Günther, warst du da im Stadion?
Nein.
Gegen Blau-Weiß. Wieder nein. Fernsehen?
14,
ja. Oh, da hast du was versammelt. Da hast du was versammelt. Wer war im Stadion? Christian.
Jawohl.
Jawohl.
Anwesend.
Was war das Besondere im Blau-Weiß-Spiel?
Dass du mir die Karten spendiert hast. Das war sehr besonders, muss ich sagen. Ein wahrer Freund.
Ich glaube, das Besondere war, dass das der beste Auftritt von Blau-Weiß in der heurigen Saison war, ja. Was mich so erinnern kann.
Trotzdem am Anfang vom Spiel. Ja. Da habe ich schon geschimpft in Rolli, ja. Weil er mir die Karten geschenkt hat. Ich dachte, das ist super. Ja. Jetzt haben wir 2-0 hinten. Was, denn das? Ja. Genau. Was wird denn das heute noch? Ja. Und dann?
Und dann kam die große Wende.
Dann ist es rumgegangen, dann hat es geraschelt.
Steht übrigens nur 0-0 bei Blau-Weiß gegen Altach, ich habe gerade geschaut.
Achso, okay. Ja, das war aber schon, also ein 0-2 umdrehen. Heinz, haben wir das in der Geschichte, kannst du dich erinnern an irgendein ähnliches Spiel?
Ja, Austria, wenn wir 4-3 verloren haben.
Okay, da haben wir auch.
Da waren wir 3-0, glaube ich, mal hinten. Dann ja. Zur Pause 3-3.
Und dann haben wir doch noch verloren. Genau. Da hat auch nachher die ganze Stadion hat die Mannschaft gefeiert, obwohl wir verloren haben. Ja,
das war eine geile Partie.
Und ein ähnlich super Spiel war das da auch. Stimmung im Stadion.
Ja, Günther. Sensationell.
Möchten wir da nicht wieder einmal eine Partie Stadionsprecher sein?
Ja, aber das war einmal. Nein, natürlich. Heute mit der schwarz-weißen Wand. Ja. Als Unterstützung stellen wir das unglaublich lässig vor, wenn du da unten moderierst und die gehen da mit und steigen ein auf das, was du sagst und so, das stellen wir schon sehr cool vor.
Die Menge ist ja viel mehr.
Ja, geworden, also viel mehr. Und
die Enge im Stadion
und vor allem das alte Stadion, die Laufbahn hat ja auch sehr viel Stimmung geschluckt, nicht, muss man sagen. Und das ist natürlich heute anders und man kann wirklich nur dem Sigmund Grober Kompliment machen, dass er das zusammengebracht hat, dieses Stadion. Obwohl natürlich eh wieder viel Negatives geschrieben worden ist, weil ich glaube aber auch, dass da sehr viel Neid mitspielt, weil der LASK hat jetzt das schönste Stadion in Österreich. Und das muss man zuerst einmal zusammenbringen. Ja, das, muss einmal das muss einmal auf drei kriegen. Und in Zeiten wie diesen, wo's aufs Geld schauen muss, da nicht.
Ja, natürlich muss man das jetzt, wollte gerade sagen, muss man das auch wieder einbringen, ja. Die Kohle. Und ja, und dazu sind natürlich so Spitzenspiele gegen Blau-Weiß oder so, waren da ganz wichtig.
Ja, ich hoffe, dass die nicht absteigen, weil ich sage, Davis gegen Blau-Weiß und auch gegen Ried, die brauchst du heute als LASK, damit die Zuschauerzahlen passen, weil ich meine, Altach in Ehren oder Wolfsberg in Ehren, aber wen interessiert das? Ja. Das sind wirklich nur die eingefleischten LASK-Fans, die da kommen. Aber wenn ich heute gegen Salzburg spiele, gegen Rapid, gegen Austria oder gegen Blau-Weiß oder Ried, ich meine, da kann ich davon ausgehen, dass ich jetzt mal 15.000 Zuschauer habe und dann geht es ja das auch mit dem Stadion aus.
Was hältst du von den Gerüchten, dass man 16er Liga machen würde?
Ja, so ein Gerücht.
Gerücht.
Gerücht. Es spricht nichts dafür, weil was dagegen spricht, die Gegner werden nicht attraktiver. Also sie sollen es lassen, wie es ist. Ja, vielleicht überlegen, ob ich die Teilung brauche, die Punkteteilung, ob ich die. Es macht es natürlich.
Weg. Die ist schon weg.
Die ist eh weg. Ah, die ist weg, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja. Die ist schon weg ab nächster Saison.
Aber ich würde es lassen, weil ich sage, ja, Österreich ist zu klein, als dass man 16 Mannschaften zusammenbringen, da locken von den 16 dann 8 kann mehr hinter den Ofen hervor und das ist nicht der Sinn von einer Bundesliga, glaube ich.
Ja, dann reißt es eh wieder feiner Zähl oder was. Okay, ja. Das ist nicht schlimm.
Das war natürlich das Schlimmste dann, wenn es bei einer 12er-Liga plötzlich während der Saison dann so eine Stripfing-Geschichte hast, wo wieder alles wieder umgerechnet wird und zurückgerechnet werden muss. Und das.
Aber ich sage, das ist im Fußball so, wenn du da Leistung bringst, hast Zuschauer. Wenn du keine Leistung bringst, hast du keine. Ja, haben wir im Herbst gesehen.
Unglaublich, dass wir als Laskler mal sagen können, wir wünschen uns, dass die Blau-Weißen nicht ansteigen.
Ja, ich sag, da muss man fair sein. Ich glaube, Blau-Weiß hat sicher die Daseinsberechtigung, die arbeiten gut mit den vorhandenen Mitteln. Mhm. Und ja, ich wünsche mir, dass so bleiben.
Right?
Ja, dasselbe. Aber David, das ist einfach, das macht was aus.
Christian, auf wen kannst du am ersten verzichten?
Also, Blau-Weiß da hätte ich mal gern geholt, wegen die Davis auf alle Fälle. Riert ebenso, aber man natürlich in Riert meistens nicht gut ausschauen, muss man sagen. Aber ich hätte gern, dass sie oben bleiben und dass das auch so bleibt. Mhm. Auf am ersten verzichten. Naja, momentan schaut es für den WRC ein bisschen schlecht aus. Auch von der Form her fürchte ich fast, dass der erwischt heuer. Aber sonst, mein Gott, warten sie oder so.
Geht auch nicht am
Tag. Geht auch nicht am Tag.
Die kriegen jetzt ein Stadion. Die kriegen jetzt ein eigenes Stadion.
Ein richtiges Stadion, ja.
Cool. Ist ja unglaublich.
Ja, wobei ich sage, wenn du dich erinnerst, Wacker Innsbruck, das war halt damals schon eine Mannschaft.
Das war was.
Ja. Aber ja, kann man auch nicht mehr vergleichen, weil es Geld nicht da ist. Ja. Das ist
oder Austria Salzburg.
Genau. Ja, die kommen vielleicht wieder. Ja, also die sind wieder.
Hoffentlich, ja.
Die sind wieder.
Ja, wird aber auch schwierig, glaube ich.
Ja. Ja. Ich muss mich gefreut, dass der GAK sich halbwegs wieder davon hat. Das war auch ein Traditionsverein, sage ich mal.
Absolut.
GAK ist auch einer, der. Ja, also wie gesagt, wir waren auch nicht Leute um einen WRC. Irgendwie. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, und dann die zwei Spiele gegen Riert. Eins war das kürzeste überhaupt.
Ja, der Nebelspiel.
Genau. Da haben wir letztens schon geredet drüber. Das war, wir sind hingefahren und es war die beste Stimmung bei einem nicht stattgefundenen Spiel, das ich je erlebt habe. Weil da haben wir, glaube ich, dreiviertel Stunden nach dem Spiel, glaube ich, ist noch zugegangen und da haben wir richtig Party gemacht. War ja schon wurscht, waren wir eh schon dort. Und dann die zweite Partie war dann auch sehr spannend.
War eine heiße Partie.
Hast du die auch im Fernsehen,
miterlebt?
Ja,
im Fernsehen.
Was sagst du? War man ein verdienter Sieger da?
Verdient oder nicht verdient? Ich meine, das ist ja so ein Begriff, der im Fußball oft verwendet wird. Meistens muss ich lachen, wenn man hört, nicht unverdient.
Also. Aha, okay.
Okay. Aber ich sage, es gehört natürlich im Fußball auch ein Glück dazu. Ja, und der LASK war sicher da die glücklichere Mannschaft.
Und Christian nickt. Waren wir?
Ja, wir haben ja in der 12.000. Minuten das Entscheidungstor gemacht, oder war das Spiel?
Ja, genau.
Ich bin ja ein seliger LASK-Fan, weil ich viel vergieße.
Ja, das muss man sein.
Genau.
Das muss man eh sein, weil
ich glaube mich zu erinnern, dass das.
Wenn du das alles mitnimmst, was wir in den letzten Jahren alles miterlebt haben an nicht so schönen Sachen, dann waren wir alle schwer depressiv und sitzen da jetzt und dann weinen. Obwohl es gut rennt zurzeit. Nein, aber Ried ist immer ein heißes Pflaster. Also wie gesagt, ich persönlich, David, dir geht es genauso, glaube ich. Du fährst auch nicht so besonders gern nach Ried.
Ja, es ist halt einfach das Rundherum, was in Ried einfach vielleicht ein bisschen zu wüt ist. Also
feindselig ist.
Ja, es ist einfach, wenn mit die Blau-Weißen ist, halt doch geht es ein bisschen ruhiger zu, sage ich mal, außerhalb vom Stadion. Mhm. Und in Ried hast du halt jedes Mal wieder, du kriegst mit, irgendwer ist attackiert worden, irgendjemand hat das Auto zerkratzt. Ja. Das gehört einfach nicht dazu. Ich meine, die Stimmung auch im Stadion, es ist zwar schön, aber mit den gewählten Worten in Ried ist das halt oft, es gehört meiner Meinung nach nicht dazu. Wie sie die teilweise verhalten und ja.
Eine gesunde Rivalität gehört dazu, aber bei aller gebotenen Fairness.
Ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, der Küper hat gesagt, überall, wo du hinkommst, bist der Gegner, außer in Riet, da bist der Feind.
Ja, wie gesagt, ich kann es selber nicht beurteilen, ja. weil ich noch nie ein Derby in Riet gesehen habe, aber ja. Es ist ja, wenn, die meisten Vereine fürchten sich, wenn sie gegen Rapid daheim spielen, nicht? Wenn die Rapidler antanzen. Mhm. Ja, also, das ist ja, hat mit Fankultur aus meiner Sicht nichts zu tun. Solche Vorfälle und solches Benehmen hat in einem Stadion nichts verloren.
Ja, ich glaube, wir brauchen wieder mal ein bisschen Pause. Wir werden noch irgendwie unsere Flüssigkeitshaushalte ein bisschen auffüllen in der Pause. Wir haben jetzt zwei Songs und nach denen würden wir uns wieder. Das eine ist Queen, We Will Rock You. Ein Klassiker. Und dann kommt, wie immer, noch immer bin ich stolz auf meinen Samsara-Mix. Da habe ich irgendwas zusammengeschnitten. Der ist richtig Lower Edition Samsara-Mix. Der ist sehr empfehlenswert. Ja. Da habe ich viel Zeit auch investiert. Und dann kommen wir wieder und unterhalten uns über das Finale, in dem wir jetzt sind.
Er war Weltmeister. Einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.